Ja, wir kommen heute zum letzten, vierten und letzten Teil von unserer Predigtserie zum Buch Ruth. Das ist irgendwie so schnell vorbeigegangen. Wir gehen heute die letzten paar Meter mit der Naomi, mit dem Boas und dem Ruth auf ihrer gemeinsamen Reise. Und ich finde, etwas, was wir immer und immer wieder jetzt gesehen haben, in diesen vier Kapiteln, weil die vier Predigtteile ist ja immer ein Kapitel gewesen, ist, dass Gott im Hintergrund wirkt. Auch wenn es die Personen dort nicht gemeint hat, hat man dann gesehen, aha, Gott hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Auch bei ganz normalen Menschen in der Provinz, weil das sind es Bethlehem, Brothausen auf Deutsch, ein bis dann hundskommuner Ort mit gewöhnlichen Leuten, und Gott wirkt auch dort. Er wirkt in diesen lebensnahen Herausforderungen, die diese Personen damals hatten, und es ermutigt uns auch heute, dass Gott da wirken kann. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube drei Wochen, habe ich mal den Augustinus zitiert, ein ganz toller Theologe von der frühen Christenheit. Der hat mal gesagt, ich umschreibe es ein bisschen, er hat gesagt, Bekehrung ist kein magischer Transport in Himmel, also praktisch wie so beim Monopoly, so eine Karte, ach, kommst du aus dem Gefängnis raus, juhe, sondern es heisst eben nicht, da rausgerissen zu werden, sondern es verändert, wie du auf dem Lebensweg unterwegs bist. Also es ist nicht eine Jokerkarte, juppie, wir sind aufgeteleportiert, sondern es verändert, wie wir da unterwegs sind. Es begegnet uns trotzdem ja, böse Sachen, schlechte Sachen, Leiden und Tiefen. Und trotzdem verändert es, wie man auf dem Lebensweg unterwegs ist. Und einer der Hauptunterschiede ist eigentlich das, was im Gottesnamen Immanuel drinsteckt. Immanuel heisst, Gott ist mit uns. Das ist nämlich der Hauptunterschied. Nämlich nicht, dass wir irgendwie eine tolle Philosophie haben, die uns rüstet, um in schwierigen Zeiten so und so lange zu meditieren. Das kann vielleicht nicht schaden, wer weiß. Aber der Hauptunterschied ist, Gott ist mit uns dabei. Und wir sehen das bei der Ruth, wir sehen das beim Boas. Es hat einen richtigen Unterschied gemacht, wie sie gehandelt haben, was sie gemacht haben, weil sie gewusst haben, Gott ist mit ihnen. Wir erinnern uns nochmal, die Ruth hat was gemacht? Sie hat ihre Heimat in Moab verlassen. Sie ist ja mit dem Sohn von der Naomi verheiratet gsi, die sind dann gestorben, leider, die Männer. Und dann ist sie mit der Naomi nachgezogen. Sie hat Moab hinter sich gelassen. Das, was ihre Sicherheit gegeben hat. Das sind ihre Leute gsi, ihre Gemeinschaft, ihre Kolleginnen in ihrer Familie, soziales Umfeld. Alles das, was ihre menschlich gesprochen Sicherheit gegeben hat, hat Ruth verlassen. Sie ist mit der Naomi nach Bethlehem zurück, weil die Naomi wiederum, ja, was hätte sie auch in dem Moab noch sollen? Beide Söhne sind gestorben, der Mann ist gestorben. Sie hat gesagt, kann ich auch wieder heim nach Bethlehem? Und die Ruth ist mitgekommen. Und ironischerweise, gerade weil sie sich entschieden hat, sie hat gesagt, ich komme mit dir mit, Naomi, ich komme mit dir mit. Dein Gott ist auch mein Gott. Sie hat etwas auf sich genommen, wo in dem Moment überhaupt nicht einfacher war, als wenn sie einfach in Moab geblieben wäre. Hätte sie ja machen können. Naomi hat dann noch gesagt, bleibt, kommt mir ja nicht nach. Nein, bitte bleibt daheim. Die andere Schwiegertochter hat das gemacht und die Ruth hat gesagt, ich komme mit dir. Dein Gott ist auch mein Gott. Und wir haben gesehen, durch die vier Kapitel durch, wo ja doch eine gewisse Zeitspanne auch beschreibt, dass Gott im Hintergrund eben so einen Plan hat, dass er es im Griff hat, obwohl er im Gegensatz zu vielen anderen Büchern in der Bibel, gerade im Alten Testament, jetzt nicht direkt vorkommt mit irgendeinem Wunder, das passiert, oder eben einer Feuersäule oder einem Meer, das sich trennt, aber er lenkt im Hintergrund. Wir haben auch von der Chesed gehört, der Kombipackung von Gnade, Liebe, Grosszügigkeit, Verbundenheit. Und wir haben schlussendlich jetzt im dritten Kapitel vorher, beim letzten Teil, haben wir Ruth und Boas, man kann fast sagen, über die Schulter geschaut, wo sie in dieser einen Nacht den tollkühnen Plan über die Bühne gebracht haben, wo Ruth den Boas ist besuchen in dieser Nacht und ihm im Prinzip einen Heiratsantrag macht. Und heute im letzten Teil geht es um die Wiederherstellung, um das Versprechen von Gott, Noemi, dein Leben ist mir nicht gleich, wenn du nach Bethlehem zurückgehst. Du sollst Erneuerung erleben. Und darum wollen wir jetzt gerade in den Text einsteigen, nämlich Ruth Kapitel 4, Vers 9 bis 17. Das ist auch wieder eingeblendet. Ruth Kapitel 4, Vers 9 bis 17. Da sagte Boas zu den Ältesten und dem anwesenden Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erhalten. Ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erbbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und in seinem Heimatort nicht vergessen. Dafür seid ihr Zeugen. Das ganze Volk, das sich beim Tor versammelt hatte, und die Ältesten sagten: Wir sind Zeugen. Jahwe mache die Frau, die in dein Haus kommt, so wie Rahel und Lea, von denen das Volk Israel abstammt. Wir wünschen dir Reichtum und Einfluss in deiner Sippe Ephrat und deinem Namen Ansehen in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die Jahwe dir von dieser jungen Frau geben wird, soll deine Familie so werden wie die des Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. So nahm Boas Ruth zur Frau. Er schlief mit ihr und Jahwe ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen zu Naomi: Jahwe sei gepriesen, er hat dir in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge sein Name in Israel berühmt werden. Du wirst einen haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Er ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Ja, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Noemi drückte das Kind an ihre Brust und wurde seine Betreuerin. Die Nachbarinnen kamen dann zur Namensgebung. Noemi ist ein Sohn geboren worden, sagten sie, und nannten ihn Obed, Diener. Obed wurde der Vater Isais und Isai der Vater Davids. Das ist der Spannungsbogen vom Buch Ruth. Oder ihr wisst ja noch, wie es angefangen hat. Ich habe jetzt gerade vorher schon ein paar Sachen noch mal erzählt. Und sie, die Noemi, die kommt ja in Bethlehem an. Und was sagt sie? Sie sagt: Sagt mir nicht mehr Noemi, das heisst die Fröhliche, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Ich bin von da weggegangen, mal mit 2 Söhnen, mit meinem Mann Elimelech. Und jetzt habe ich nur noch die Ruth. Ich bin jetzt die Bittere. Das ist Kapitel 1. Und nur ein paar Kapitel später, zum Schluss von Kapitel 4, wie hört es auf? Noemi und Ruth und Boas in der Familiengemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft, am Tor von Bethlehem, mit ihrem Enkel in der Hand. In Nummer 4 Kapiteln hat Gott Noemi wiederhergestellt. Als hätte Gott gesagt: du hast gemeint, du bist leer zurückgekommen, du hast gemeint, du bist die Bittere, aber ich habe noch so viel mehr parat für dich. Die Thematik vom auf dem Weg unterwegs sein, die hat mich erinnert an eine Stelle im 1. Mose. Da wird die Situation geschildert, wie von der Sklavin Hagar, die Sklavin von Abraham. Da hatte der Abraham die Hagar geheiratet, weil Sarah, seine Frau, nicht schwanger wurde. Das war ja ihr Plan. Und dann, wo sie dann mal schwanger wurde, ist Sarah unglaublich eifersüchtig geworden und hat weiss was ich alles gemacht. Und der Hagar ist fast nichts mehr anderes übrig geblieben, als zu sagen: Hey, ich muss da weg, ich gehe zurück nach Ägypten. Und dann ist sie alleine und schwanger unterwegs nach Ägypten gsi. Und dann begegnet ihr Gott und sagt, spricht sie an und sagt, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Wo kommst du her und wo willst du hin? Gott hat die Antwort auf die Frage natürlich schon gewusst. Das heisst, es war nicht eine rein geografische Sachfrage. So kannst du mir bitte sagen, was ist der schnellste Weg nach Ägypten? Sondern die Frage von Gott geht tiefer, nämlich, hast du eigentlich eine Idee, warum du nach Ägypten unterwegs bist? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und ich glaube, die Frage stellt sich auch manchmal bei uns im Alltag, oder? Ich weiss, wir haben ganz verschiedene Alltagssituationen, aber ich glaube, alle legen sich am Morgen irgendwie mal an für Schule, Alltag, Arbeiten, was weiß ich. Und dann kommt doch schon manchmal so die nagende Frage so, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich da, wo ich jetzt bin? Wie bin ich da angekommen? Und wo geht es? Wie sieht es aus in 10, 20 Jahren? Kann das sein? Und wenn man die Antwort auf die Frage nicht erkennt, dann weiß man eigentlich nicht so recht, wo man ist. Das ist eigentlich wie so ein Hagar-Moment. Sagt du, wo bist du? Wo gehst du hin? Man ist orientierungslos. Je nachdem weiß man nicht mal mehr so recht, wenn es mit Identität zu tun hat, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Warum bin ich unterwegs? Wie bin ich unterwegs? Und vor allem, was erwartet mich am Ende von der Reise, vom Weg? Und das ist die Frage, die sich ein Buch Ruth durchzieht. Und man sieht dort am Ende, ja, es hat ein Happy End in dem Sinn. Noemi, Ruth und Boas sind wieder hergestellt worden auf dem Weg. Und wo die drei Teile da durchgehen, sie haben einen Namen bekommen. Gott hat sie an den richtigen Ort gestellt und sie haben das Versprechen bekommen. Und ja, lade dich auf die Reise ein. Gott hat auch dir einen Kompass mitgegeben auf dem Weg, wenn in so einem Hagar-Moment. Es gibt ja einen ganz berühmten Psalm, also einen Vers im Psalm, muss ich sagen, im Psalm 119, was heißt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, oder dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. So, wenn wir einsteigen, wir sind schon eingestiegen, aber mit dem ersten Punkt vom Namen. Wenn wir so in den Text hineinschauen, dann sehen wir bei Vers 11, dass es Segenswünsche gibt. Die Leute stehen um Ruth herum, um den Boas herum und sie wünschen ihnen etwas. Und dann sagen sie an Boas, hey, schafft ihr ein Vermögen in Ephrata und einen Namen in Bethlehem. Und dann in Vers 14 wird am Kind noch gewünscht, am Obed, möge der Name des Kindes in Israel berühmt werden. Und jetzt gerade so vielleicht so wie mir, dass ich denke so, das habe ich jetzt irgendwie der Leana zum Beispiel auch noch nicht gewünscht. Ich sage nicht jeden Morgen, möge dein Name berühmt werden. Das ist irgendwie, also erstens ein bisschen hölzern, aber schon allein die Vorstellung ist so, ja, wieso soll jetzt der Name berühmt werden? Was hat das mit dem Namen zu tun? Wieso? Wieso ist das ihnen so ein Anliegen? Und wir sehen irgendwie, etwas, was sich durchzieht, ist, etwas in uns innen will, uns einen Namen machen. Denken wir zum Beispiel mal an Social Media, wo ich erst gestern einen Artikel gelesen habe, dass es stark im Rückgang sei. Kann ich ja ein bisschen aus eigener Erfahrung auch sagen, ich benutze eigentlich kaum mehr Facebook oder auch Instagram. Aber trotzdem, wenn man dort etwas postet, man freut sich insgeheim gleich, jetzt haben so und so viel das geliked, und so viel haben mir followed, so und so viel ist das neu geteilt worden, wer auf Twitter unterwegs ist, so viel Retweets, ich bin wichtig. Wir wollen unseren Namen schaffen. Und das geht eigentlich schon zurück, bis sehr früh, sehr, sehr früh. Wir denken an den Turmbau zu Babel. Was war das Motto der Menschen dort? Das Motto, das sie angetrieben hat, ist, sie hat gesagt, ich zitiere da, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen. So werden wir uns einen Namen machen. Wir schlagen einen Pflock ein, etwas, wo über mein Leben rausgeht, etwas, das mir Bedeutung verschafft. Und wir sehen hier im Kapitel 4, Gott hilft uns, den Kompass, wo auf, ich wollte mir einen Namen machen, auf Verlangen, dem Namen etwas machen. Gott hilft uns, den Kompass neu zu orientieren. In dieser Nacht, in dieser Nacht von Bethlehem, aber nicht in dieser von Weihnachten, sondern in dieser vom letzten Kapitel, da hat der Boas gesagt, Ruth, jawohl, das machen wir mit dem Heiraten. Aber, kleines Problemli, es gibt ja noch eben den anderen Löser. Das habe ich in der letzten Predigt erklärt. Man kann es gerne nochmal nachhören, wie das jetzt genau ist mit dem Recht von dem Löser. Von dem einen Verwandten, der mit der Noemi noch ein bisschen mehr verwandt ist als der Boas und wo man einfach rechtlich auch noch hat müssen berücksichtigen, hey, willst du das Land haben, um was es geht, und willst du die Ruth heiraten? Und dann fängt das Kapitel 4 so an, dass der Boas gesagt, getan, an dem Stadttor steht und dann kommt der Löser. Und er winkt ihn an und sagt, komm mal kurz da an, ich muss etwas mit dir besprechen. Und das Stadttor, das muss man sich so vorstellen, also jetzt nicht spezifisch Stadttor von Bethlehem, aber beim Tor vom Dorf, im Tor von der Stadt, da ist das gesellschaftliche Leben hat da stattgefunden. Die Ältesten sind dort gewesen. Dort hat man alle Handel vollzogen. Also so wie ein bisschen in Basel, vielleicht, also früher wahrscheinlich der Marktplatz oder der Barfis, dort hat man sich getroffen. Das ist so das Zentrum gewesen. Und da hockt der Boas und sagt, komm da an, bitte, und hockt dich doch an, dass wir es besprechen können. Und jetzt ist es sehr spannend. In vielen Bibelübersetzungen steht dann einfach, komm her und setz dich. Und wenn man dann schaut, merkt man, da steht eigentlich noch etwas mehr, aber es ist ein bisschen hölzern zum Übersetzen, nämlich steht dort, zum Beispiel der Elberfelder übersetzt so, komm her und setz dich, du so und so. Der Herr sowieso, könnte man vielleicht sagen. Komm doch da an. Komisch. Auf jeden Fall hockt er dann an und sie redet darüber. Man könnte fast so sagen, er erklärt ihm auch noch das Kleingedruckte in dem Vertrag mit dem Ebengeld, du musst dann auch noch die Ruth heiraten. Und dann sagt er, auch noch, übrigens, gell, du weißt, der ganze Deal mit dem Land, der ganze Deal mit dem Ruth-Heiraten und dem Nachkommen, das dient im Fall nicht zu deiner eigenen Bereicherung, sondern das dient dazu, am Sohn von der Naomi wieder ja, einen Erbbesitz zu verschaffen, einen Sohn zu verschaffen, dass ihm das gehört. Das ist im Fall nicht für dich. Und wo das der Herr, ich sage mir jetzt einfach, der Herr sowieso, wo er das gehört hat, hat er gesagt, ja, wenn das so ist, ja, dann habe ich eigentlich auch nicht so Lust drauf. Mag ich nicht so recht. Statt, wenn das so ist, kann ich es nicht lösen, denn dann würde ich meinen eigenen Erbbesitz schädigen. Oder so, was ist dann mit meinem Erbbesitz? Was ist mit meinem Namen? Mit dem, was ich aufgebaut habe? Mit dem, was ich mir angeeignet habe? Das hat doch der Herr sowieso doch sicher nicht wollen. Alles riskieren, nur dass der Machlon da irgendwie so einen Sohn von der Noemi, der mal ausgezogen ist, um dem wieder zum Recht zu verschaffen. Nein, hallo? Nein, mache ich nicht. Er hat lieber seinen eigenen Erbbesitz im Fokus gehabt und geschaut, dass da alles recht läuft. Gesagt, getan hat ja dann der Herr sowieso gesagt, das mache ich nicht. Und der Boas als Nummer zwei hat gesagt, ich mach's. Und sie haben die Sandalen austauscht, dass die mal den Text gelesen haben. Oder das hat man damals so gemacht, wenn man gesagt hat, praktisch Hände schütteln oder Vertrag unterschreiben. Sie haben sich die Sandalen austauscht. Also ich weiß nicht, wenn wir das nächste Mal einen Lehrvertrag, Mietvertrag oder so unterschreiben, können wir mal versuchen, die Sandalen anheben, mal schauen, was passiert. Und dann sagt der Boas, ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erbbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und in seinem Heimatort nicht vergessen. Der Boas war auch selber ein Geschäftsmann. Der hat eigentlich selber ja, einen Sinn fürs Geschäft gehabt. Aber wisst ihr, was ironisch ist? Wir reden 3000 Jahre, mehr als 3000 Jahre später, immer noch über den Boas, über seinen Namen über was er aufgeopfert hat. Aber wir reden nicht über den Namen vom Herr sowieso, wo der Name noch nicht einmal aufgeführt ist. Hat das auch seinen Erbbesitz jetzt mehr geschädigt? Kann man sich dann fragen. Ich weiß nicht, was der Herr sowieso in Aussicht gehabt hat. Aber über den Boas reden wir heute noch. Aber was kommt uns da bekannt vor? Das ganze Thema von sich aufopfern für jemand anders. Und da kann man nicht anders als einfach auch Parallelen schlagen. Und ich glaube, auf das wird der Text auch raus, auf den Messias, auf Jesus selber. Auch von ihm heisst es, Gott hat ihn über alles erhöht. Und der Name ist auch dort wichtig. Dort heisst es, Gott hat ihm einen Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Nicht, weil es um seinen eigenen Vorteil gegangen ist. Jesus hätte es nicht machen müssen. Sondern um uns zu retten. Er hat mit den Sündern zusammen gegessen. Er hat Leprakranke geheilt, ist durchs Land gezogen, ist sich für nichts schade gewesen. Und hat schlussendlich, und auch da wieder die Parallele zu Ruth, vor der Stadttor, vor der Stadtmauer, sein Leben gelassen. Und was ist durch den Dreck gezogen worden? Sein Name. Er ist verraten worden, geschlagen worden. Wo Jesus unterwegs war und er die Jünger um sich herum hatte, da gibt es auch eine bekannte Stelle, wo dann die Jünger plötzlich anfangen so zu reden, wo sich darüber unterhalten, wer ist eigentlich der Größte von uns? Wer hat eigentlich den grössten Namen? Wer ist von uns würdig, zum links und rechts von Jesus hocken, dann im Himmel? Und die Antwort von Jesus ist recht bekannt. Er hat gesagt, wer der Erste sein will, der muss sich zuerst allen anderen unterordnen und ihnen dienen. Wenn du alles erreichen willst, was du dir vorgenommen hast, an Namen und Ruf schaffen und Vermögen schaffen und gleich so ein Ergebnis hättest wie der Herr sowieso, wo man heute mal nicht mal mehr den Namen weiss, wird sich das lohnen? Die Frage an dich ist, so der Hagar-Moment, wo stehst du in dem hinein? Wo bist du? Wo gehst du hin? Wo willst du hin? Und Gott zeigt uns im Buch Ruth den Kompass, was es heisst, den Namen wiederherzustellen, den Namen zu erneuern. Und schlussendlich auch an den richtigen Ort zu kommen. Wir sehen in unserem Kapitel den Namen von der Lea, von der Rahel, von Peres, die liegen in der Vergangenheit. Und dann kommen dann nachher die Namen von Nachkommen von Boas. Da haben wir den Peres, Hezron, Ram und so weiter, muss ich nicht alle aufzählen. Die liegen in der Zukunft, also man spannen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und Noemi hat einen Ort bekommen, einen richtigen Ort in dieser Geschichte von Gott, wo er mit den Menschen schreibt. In dieser Einordnung drin hat sie einen Namen bekommen. Und einen Ort bekommen. Und wisst ihr, ich glaube, so das mit dem Ort, das kann man uns heute nicht mehr so recht vorstellen, das kann man sich nicht mehr so recht vorstellen, was es bedeutet, oder was es in dieser Gesellschaft bedeutet hat, einen Ort zu haben, Land zu haben. Israel hat eine Vergangenheit gehabt, von einer Heimatlosigkeit, von einem Nicht-Wissen, wo ihr daheim ist. Und dann haben sie dürfen ausziehen. Sie haben ein Land bekommen, einen Ort bekommen, wo ihnen Identität gegeben hat. Oder Adam und Eva sind aus dem Paradies, aus dem Ort rausgeworfen worden, zu einem anderen Ort. In der Sintflut ist das Land überflutet worden und der Abraham ist rausgenommen worden aus einem Zustand von, ja, man könnte fast sagen Rastlosigkeit, das hat nicht einen festen Ort gehabt, zu einer Identität. Das ist dies. Daheim. Und die Geschichte von Abraham, wie die Geschichte von Israel, wie die Geschichte von Ruth, die steckt jetzt mit in dem drin. Als würde Jesus oder als würde Gott wollen sagen, hey Naomi, ich habe dich erneuert. Du bist zwar aus der Geschichte rausgelaufen, du bist nach Moab gegangen. Du hast gemeint, dort geht es dir gut. Du hast gemeint, wo du zurückgekommen bist, dass du jetzt bitter bist. Aber eigentlich tue ich dich da wiederherstellen. Und ich glaube, aber es gilt auch für uns ganz gewöhnliche Bewohner von Oberwil, Perwil, Bottmigen, was es alles gibt im Leimental. Wir haben einen richtigen Ort zugesagt bekommen von Gott, von Jesus. Nicht, weil wir wahnsinnig Tolles geleistet haben, sondern weil er ihn für uns vorbereitet hat, wo Jesus gesagt hat, ich gehe jetzt an einen Ort und der Vater hat viele Wohnungen, den bereite ich jetzt für euch vor. Du und ich, wir haben eine Vergangenheit, wir haben eine Zukunft, aber wir sind in der Geschichte von Gott innen verwoben. Auch wir haben einen Ort da drin, wie die Naomi, wie die Ruth und der Boas. Zum vielleicht ganz kurz zum Paulus, wenn man Paulusbrief liest, der staunt ja auch manchmal darüber, wie kann das nur sein, dass Gott etwas mit mir noch zu tun hat, obwohl ich seine Gemeinde verfolgt habe, wo er noch Saulus geheißen hat. Wo er sagt, hey, alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, das erachte ich als wertlos, als Dreck. Und er staunt eigentlich darüber, dass Gott mit ihm noch Geschichte schreiben will. Dass Gott mit ihm unterwegs sein will. Dass er einen Ort für ihn hat. Denk mir an die Hagar, wo sie auf dem Weg war nach Ägypten, wahrscheinlich zu einer Frau so und so zu werden, Frau sowieso zu werden. Und Gott sagt, nein, geh zurück. Und sie geht zurück zum Abraham und sie sagt ihm, schau, ich bin dem begegnet, der mich sieht. Ich bin Gott begegnet, der mich sieht. Sie hat gemerkt, hey, das macht einen Unterschied, ob ich auf dem Weg, ob ich weiß, wo ich angegangen, ob ich weiß, Immanuel, mit wem ich unterwegs bin. Und sie geht zurück und sagt, nein, Gott hat mich gesehen, ich habe einen anderen Weg, als nach Ägypten zu gehen. Ich bin dem begegnet, der mich sieht. Und man sieht manchmal, gesehen zu werden von Gott, das spricht von Liebe, dass es Gott nicht egal war, den Hagar zu begegnen. Gesehen zu werden ist aber auch, oder geliebt zu werden, ist gleichzeitig aber auch in unserem Leben etwas vom Schwierigsten. Wir kennen es sicher auch manchmal im Alltag, jeden Tag die Liebe zu zeigen, am Ehepartner oder der Familie. Oder auch, manchmal ist es schwierig, schon einmal geliebt zu werden, die Liebe anzunehmen, gesehen zu werden. Und da wollte ich dir einfach heute Morgen auch zusagen, nein, hey, die Hagar, mitten in der Wüste, Gott hat sie gesehen. Und das gilt auch für dich heute Morgen. Ich weiss nicht, wo du stehst, wo du auf diesem Weg unterwegs bist. Gott sieht dich. Und auch der Verbrecher am Kreuz hat nicht irgendwie einen Bibelvers abgebettet, irgendeine richtige Formel Jesus gegenüber gesagt, sondern hat einfach gesagt, denk an mich, wenn du dann später wirst im Himmel sein. Und was hat er und der Boas gemeinsam? Wir reden heute noch über ihn. Er ist kein Herr sowieso geworden. Und wir sind Zeugen auf dem Weg, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist nicht nur, wir haben es ja vorher von der Chesed gehabt, die Chesed unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen gegenüber zu zeigen. Aber wenn sie im Text sagen, wir sind Zeugen geworden, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir haben viele Sachen, das sage ich auch den Unti-Teams oft, sagen, mir ist schon klar, vieles, was ihr jetzt gehört, das habt ihr schon häufig gehört. Aber tut es immer und wieder in eurem Herz bewegen, denkt darüber nach. Und wir sind gegenseitig, können wir Zeugen werden, bezeugen, was wir erlebt haben mit Gott. Wir vergessen manchmal auch Sachen, die Gott in unserem Leben gewirkt hat. Dass wir uns gegenseitig auch so Hagar-Momente auch schenken, die sind vielleicht nicht immer angenehm. Sagen, hey, dafür hast du Fragen. Wo gehst du hin? Wie bist du gerade unterwegs? Wo hin gehst du? Wir bezeugen das mit der Art, wie wir leben. A la Boas, Grosszügigkeit. Er hat die Ruth beschenkt, geschaut, dass sie genug zu essen haben. Zeit investiert, Käse hat weitergegeben. Dann komme ich noch zum letzten Punkt. Gott hat das Versprechen eingehalten, dass Noemi ihm nicht egal war. So, die Witwe, die jetzt nach Bethlehem zurückgeht. Das war ihm nicht egal. Der David, notabene, ein Nachkommen von Noemi und Ruth, hat auch ein Versprechen bekommen. Was heisst, David, dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Das sind immer so Versprechen, wo Gott immer und immer wieder den Leuten gibt. Und trotz allem haben wir manchmal die Tendenz, praktisch auch jetzt bei Ruth, so die ganz schönen Stückchen rauszupicken und man könnte vielleicht sagen, zübern, so nach dem Motto, ja, jetzt gibt es ja das Happy End und es gibt ja einen Enkel und sie sind da vor dem Marktplatz und das ist doch schön. Aber das Buch von Ruth macht kein Hehl drum. Hey, es gibt da zwei Söhne, die gestorben sind. Es gibt einen Ehemann, der Elimelech, der gestorben ist. Über Jahrzehnte lang haben sie ein schweres Leben geführt. Das ist Gott nicht egal. Sehen wir, ist im Buch Ruth nicht egal. Aber es gibt in all dem innen Freude, es gibt in all dem innen Erneuerung, es gibt in all dem innen Wiederherstellung. Es ist nicht das Letzte, was in unserem Lebensbuch geschrieben wird, was wir irgendwie verbrochen haben oder was weiß ich. Nein, wir haben einen Ort, wo wir hingehen, das Versprechen. Und Wiederherstellung und Erneuerung, da sind jetzt die Untertitel-Spezialisten drin und mit dem komme ich zum Schluss. Wiederherstellung und Erneuerung, man denkt immer an das Kreuz, an die Kreuzigung, an Karfreitag. Ihr könnt nachher auf die Untertitel zugehen. Dann haben wir letztes Mal angeschaut, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Karfreitag und Ostern? Das, was Wiederherstellung und Erneuerung gibt, das hat so mit der Auferstehung zu tun, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er gesiegt hat über Leid, über Schmerz von Noemi, über Schmerz von uns heute. Im Jahr 2022. Nicht der Tod hat das letzte Wort, nicht das Schwierige hat das letzte Wort, nicht das Mühsame hat das letzte Wort, sondern das Versprechen von Gott. Die Auferstehung von Jesus hat das letzte Wort, dass er gesiegt hat über all das, dass dein Name im Lebensbuch kann stehen. Das Versprechen, einen Ort für dich parat zu haben. Er hat Wohnungen parat gemacht. Für dich, wo du kannst ankommen. Ich will noch zusammen beten mit uns. Ja, Herr, danke vielmals für das Buch Ruth. Danke, dass du uns noch Anteil nehmen lässt an diesen Lebensgeschichten von diesen Personen, die wie wir Höhen und Tiefen erlebt haben. Und ja, ich finde, es macht einfach so Mut zu sehen, in all dem innen bist du mit ihnen. Und du tust im Hintergrund wirken. Du kannst Leute brauchen, du kannst Lebensumstände brauchen. Und du tust uns erneuern. Danke vielmals, dass du uns nicht egal bist, dass dir unser Name nicht egal bist, dass du ein Buch vom Leben hast, wo auf uns wartet, wo ein Versprechen, wo du uns ein Versprechen gegeben hast. Dass du einen Ort für uns hast, wo wir ankommen dürfen am Ende unseres Lebensweges. Amen.